Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Eine Sperrzone wird wieder geöffnet. Es geht um das polnische Grenzgebiet zu Belarus, wo Flüchtende festgehalten wurden und seitdem kaum journalistische Berichterstattung möglich war. Wie könnte der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu Ende gehen? Mein ukrainischer Kollege Ivan Rajvanovic sagt uns, welche Vorstellungen es dazu in Kiew gibt. Außerdem, das Tribunal für die Ermittlung von Kriegsverbrechen wird 20 Jahre alt. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der Brite Karim Khan, muss in Den Haag auch den Mangel verwalten. Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Wir haben oft darüber berichtet, allerdings, und diese Einschränkung ist wichtig, so oft und so gut es möglich war, denn 10 Monate lang hatte Polen einen Landstreifen an der Grenze zu Belarus weitgehend gesperrt, unter anderem für Journalisten, keine Öffentlichkeit erwünscht. Über das benachbarte Belarus kamen dort im Grenzgebiet auffällig viele Flüchtende an, die in den Westen wollten. Der belarussische Machthaber Lukaschenko setzte Fluchtbewegungen offensichtlich als Waffe ein. Polen reagierte restriktiv und versuchte, Frauen, Männer und Kinder nach Belarus zurückzudrängen, zurückzuschicken, dorthin wieder abzuschieben. Einige Menschen starben. Die Sperrzone wird nun weitgehend wieder geöffnet. Jan Palokat aus Warschau über diesen zwischenstaatlichen Konflikt und die Opfer.
Wie viele Menschen wirklich ihr Leben ließen auf dem Weg in den Westen, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei ermitteln. Laut Menschenrechtsorganisation Grenzgruppe sind 16 Todesfälle zweifelsfrei dokumentiert, unter erschwerten Bedingungen. Denn als sich die Krise um Migration via Belarus vergangenen Spätsommer immer weiter zuspitzte, sperrte die Warschauer Regierung einen 3 Kilometer breiten und mehr als 400 Kilometer langen Streifen entlang der Grenze nicht nur für Journalisten ab, sondern auch für Nichtregierungsorganisationen, Rechtsanwälte und andere Zeugen. Es gibt 16 bestätigte Fälle, aber es gibt auch Hinweise zu 24 Todesopfern beidseits der Grenze. Wir fürchten, dass die tatsächliche Opferzahl noch weitaus höher liegt, denn ein Teil der Menschen fand sich in schwer zugänglichen Gebieten des Urwalds Białowieża wieder. Davon zeugen auch die Orte, an denen körperliche Überreste gefunden wurden, an Wegen, die vom Aufenthaltsverbot betroffen waren. Traurigerweise stießen Menschen durch Zufall auf Leichen. Sagt Katarzyna Czarnota von der Flüchtlingsinitiative Grenzgruppe. Vor einem Jahr tauchten immer mehr Migranten aus Afrika oder arabischen Ländern im Grenzgebiet auf, Schleusungen mit offenkundiger Billigung oder sogar unter Mithilfe belarussischer Dienste. Als sich die polnische Regierung entschieden hatte, die Menschen zurück nach Belarus zu drängen, fand das zunächst weltweit mediale Beachtung, etwa eine ganze Gruppe, die eingekeilt zwischen den Grenzern beider Länder wochenlang im Wald kampierte. Doch statt eine Lösung zu finden, ließ die polnische Regierung die Kameras aussperren. Grenzschutzsprecherin Anna Michalska rechtfertigt dieses Vorgehen so. Es ging nicht darum, Journalisten zu beaufsichtigen. Das Problem, wir wollten eine Grenzbefestigung errichten und dabei die Sicherheit der Bauleute und auch der Grenzbeamten garantieren, die unter schwierigen Bedingungen arbeiteten. Was freilich das Medieninteresse zunächst noch anfachte und zur paradoxen Situation führte, dass Kamerateams aus aller Welt nun von Belarus aus das polnische Grenzgebiet filmten und teils gewaltsame Auseinandersetzungen. Von einem Land aus also, das in Sachen Pressefreiheit und Demokratie eigentlich weit hinter Polen rangiert. Nun also wird das Gebiet bis auf einen letzten 200 Meter breiten Streifen wieder geöffnet. Für Krzysztof Bobiński vom polnischen Journalistenverband hat die temporäre No-Go-Area die Wirkung eines gefährlichen Präzedenzfalles weit über den konkreten Gegenstand der Berichterstattung hinaus. Die Regierung wollte diese Flüchtlinge nicht und war der Meinung, wenn es gelingt, Berichte zu unterbinden, könnte das Problem kleiner werden. Das Gefährliche ist, dass sie einfach ausprobiert haben, ob man Journalisten aus einer Stadt, einer Kleinstadt oder einem Bezirk aussperren kann. Ich denke, das war klar verfassungswidrig, denn unser Recht verbrieft den freien Fluss der Informationen.
Der Regierung zufolge ist das Migrationsproblem mit Hilfe der neuen Grenzsperre nun beherrschbar, auch wenn die belarussische Seite weiter Menschen dabei helfe, unerkannt nach Polen zu gelangen. Erst dieser Tage habe man Grenzbeamte des Nachbarlands beim Versuch ertappt, einen Tunnel unter dem Grenzzaun hindurchzugraben, so der polnische Grenzschutz. Laut NGO Grenzgruppe erreichten die Initiative in den 3,5 Monaten von März bis Mitte Juni 2100 Hilferufe von Menschen, die sich im polnischen Grenzwald verirrt hatten. Auch habe man 330 illegale sogenannte Rückführungen ins Nachbarland registriert, darunter auch von 65 Kindern.
Ein Bericht von Jan Palokat. Bereits gestern wurde die neue Grenzbefestigung auf der polnischen Seite fertiggestellt. Der Wall ist 5 Meter hoch. Solange wie nötig werden wir die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützen. Beim NATO-Gipfel in Madrid hat der amerikanische Präsident Joe Biden das gesagt. Eine Warnung an Russland, aber auch ein Eingeständnis. Denn selbst Biden weiß nicht, wann und wie der russische Angriffskrieg zu Ende gehen wird. Die russische oppositionelle Politologin Tatjana Worozhekina sieht verschiedene Exit-Szenarien. Ihre Analyse war gestern in Europa heute im Rahmen eines längeren bemerkenswerten Interviews zu hören.
Es gibt einige Möglichkeiten. Die erste, eine ernsthafte Niederlage, die Erschöpfung der militärischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten Russlands. Die zweite, irgendein Wechsel ganz oben. Die dritte Möglichkeit ist das Aufbegehren der Gesellschaft. Aber die Gesellschaft befindet sich, abgesehen von der Reaktion einiger Menschen, in einem schwierigen Zustand. Bisher gibt es keine Mobilisierung gegen den Krieg auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.
In Russland, es könnte also noch lange dauern. Wie aber sieht man das in der Ukraine, diesem Land, das sich in diesem furchtbaren Krieg befindet? Wir sprechen an dieser Stelle regelmäßig mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Khaivanovich. Ich habe ihn nach seiner Einstellung zu möglichen Verhandlungen, einem Waffenstillstand, gefragt. Zunächst aber nach der Sicherheitslage, besonders der Gefährdung der ukrainischen Bevölkerung im Hinterland.
Tatsächlich werden die Dörfer und Städte entlang der Frontlinie unendlich beschossen und ohne Pause. Aber die letzte Woche, das ist wirklich eine Hölle geworden, weil die Intensität des Raketenbeschusses ist stark zugenommen. Und nur während der Woche wurden Kiew, Mykolaiv, Dnipropetrovska Oblast, Lviwska Oblast, Chernihivska, Odessa, Kharkiv, Zhytomyr, Kremenchuk eingeschlagen. Das hat natürlich zu neuen Toten und Zerstörungen geführt. Und das, was Russland macht, heißt nur eine Terrorwelle.
Das heißt, diese Angriffe richten sich auch gegen Zivilisten oder können Sie erkennen, dass es da um logistische oder militärische Ziele geht?
Es geht und auch um militärische Ziele, aber leider meistens Zivilisten. Ich würde sagen, dass immer, wenn wir die Fotos oder Videobeweise sehen, handelt es sich um die Zivilisten, um die zivile Objekte. Weil wenn die militärischen Objekte getroffen worden sind, erscheinen keine Videobeweise dafür.
Diese werden dann nicht veröffentlicht.
Ja.
Wer angegriffen wird, Schutz suchen muss, Sorge um seine Familie und sein Land hat, kann selten über den Tag hinausdenken. Eine Frage dürfte Sie und andere in der Ukraine dennoch bewegen. Wie könnte dieser Krieg zu Ende gehen? Was ist, Herr Khaivanovich, Ihre Antwort?
Ich glaube nur, dass als Folge einer bewaffneten Widerstand, als Folge der Sanktionen und der damit verbundenen Schwächung Russlands, sowohl militärischer als auch wirtschaftlicher Schwächung. Dann wird ein Waffenstillstand kommen, aber das heißt nicht, dass es einen guten Frieden hergestellt wird. Ich gehe davon aus, dass vorne auf uns Jahrzehnte des neuen Kalten Krieges erwarten. Und was die Versöhnung zwischen Russen und Ukrainern angeht, das ist diese Aufgabe ist noch viel schwerer und wird in näher Zukunft nicht erreichbar sein.
Deutsche Intellektuelle, aber auch einige Politikerinnen und Politiker in Deutschland fordern Verhandlungen mit Russland, um so zu einem Waffenstillstand zu kommen. Was halten Sie davon?
Ich glaube, sie hätten lieber an Putin aufgerufen sollen, die Aggression zu beenden oder sich an die Haager Tribunale richten und auffordern, Putin und seine Clique vor Gericht zu stellen.
Dennoch, Herr Rajwanowitsch, zeigt sich ja auch die ukrainische Führung grundsätzlich zu Verhandlungen bereit. Wie verstehen Sie das?
Ja, das stimmt. Aber das Thema der Verhandlungen auf keinen Fall die Souveränität und die territoriale Integrität sein darf. In der Tat, am Anfang, gleich nach der Invasion, hat die ukrainische Regierung sich bereit gezeigt, sogar die NATO-Beitrittsperspektive oder neutralen Status der Ukraine zu diskutieren. Russland hat damals nicht zugestimmt, wollte nicht verhandeln. Das beweist nur nochmals und bestätigt, dass nicht NATO die tatsächliche Grund für die Invasion ist, sondern rein russischer Imperialismus.
Sehen Sie denn?
Deswegen gerade die militärische Unterstützung Kiews schafft die Bedingungen für die Verhandlungen, für den Friedensverhandlungen.
Durch eine Schwächung Russlands. Sehen Sie denn mögliche Einstiegspunkte für solche Gespräche über einen Waffenstillstand, über eine Lösung zum Beispiel im Herbst, bevor also der Winter Einzug hält und Kämpfe einfach deshalb schwieriger werden?
Ja, vielleicht, aber hauptsächlich nicht wegen Winter, sondern weil die Ukraine hoffentlich wieder kontinuierlich die militärische Hilfe, die Waffenlieferungen erhalten wird und fähig wird, die russischen Truppen zurückzudrängen, die Territorien zu befreien und damit Russland zwingen wird, zu Verhandlungen
zu
stimmen. Ja,
in jedem Fall gibt es immer wieder mal Verhandlungen oder Gespräche, wenn auch nicht auf höchster Ebene. Diese Woche kam es ja wieder zu einem Gefangenenaustausch. Wer handelt so etwas aus, Herr Rajwanowitsch, in aller Kürze?
Vom Anfang an hat sich damit das Ministerium für Reintegration der besetzten Territorien beschäftigt. Aber seit einem Monat hat diese Aufgabe die ukrainische militärische Nachrichtendienst übernommen und beschäftigt sich damit zusammen mit Verfassungsschutz.
Das war der Kollege Ivan Rajwanowitsch aus Kiew. Das Gespräch mit ihm habe ich direkt vor der Sendung aufgezeichnet. Heute ist es genau 20 Jahre her, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Arbeit aufnehmen konnte. Zuversicht stand am Anfang. Endlich sollte es vorbei sein mit der Straffreiheit militärischer und politischer Führer, die Kriegsverbrechen begangen oder sich gar des Völkermords schuldig gemacht hatten. Inzwischen ist der Optimismus einer gewissen Ernüchterung gewichen. Zu wenig, zu langsam. Nur 12 Verfahren konnte man bisher abschließen und davon wurden 6 eingestellt. Ganze 3 Angeklagte wurden für schuldig befunden. Der Gerichtshof wird den Jahrestag heute für eine kritische Bestandsaufnahme nutzen. Der Krieg in der Ukraine dürfte dabei eine große Rolle spielen. Neben Wegbereitern des Gerichtshofs wird auch Chefankläger Karim Khan sprechen. Seit einem Jahr ist er im Amt und Kerstin Schweighöfer hat ihn getroffen.
Der Internationale Strafgerichtshof ist eine wunderbare Errungenschaft. Davon ist Karim Khan überzeugt. Aber das 20-jährige Jubiläum bietet auch Gelegenheit zum Nachdenken.
Because unfortunately outside, you know, the greenery we see from my office. Wenn wir hier aus den Fenstern meines Arbeitszimmers in Den Haag gucken, blicken wir in eine grüne Idylle. Aber überall auf der Welt gibt es Menschen in Flüchtlingslagern. Menschen, die nicht wissen, wo sie heute Nacht schlafen sollen. Seien es nun Flüchtlinge aus der Ukraine oder Rohingya aus Myanmar. Es ist ein Segen, dass wir dieses Gericht haben, kein Zweifel. Aber nun gilt es, Wege zu finden, wie wir es besser machen können.
Diese Wege hat der Chefankläger des ICC, wie der Internationale Strafgerichtshof kurz genannt wird, längst eingeschlagen. Bei den Ermittlungen setzt Khan verstärkt auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz, um Massendaten und Satellitenbeweise besser auswerten zu können. Auch die Arbeitsstruktur in seinem Büro hat er geändert. Die fast 500 Mitarbeiter seines multidisziplinären Teams sitzen nun regelmäßig gemeinsam an einem Tisch und tauschen sich aus. Juristen, Ermittler, Politologen, Psychologen, Analysten, Dolmetscher und Militärexperten. Die Zahl der Länder, in denen die Anklagebehörde ermittelt, ist auf 16 gestiegen. Darunter bei weitem nicht mehr nur afrikanische Länder wie in den Anfangsjahren, sondern auch Venezuela, Myanmar, Palästina, die Philippinen und die Ukraine. Außerdem will Khan überall in der Welt Außenbüros eröffnen. Die ersten in Khartoum, Caracas und Kiew. Um näher bei den Menschen zu sein, dort, wo die Verbrechen verübt werden.
If we feel it's too big a problem, the evil, the criminality, the injustice of the world is too big.
Solange wir uns sagen, das Problem ist viel zu groß, gegen so viel Böses und Unrecht können wir doch nichts ausrichten. Solange bleiben wir auch passiv auf unseren Sofas sitzen und sehen zu, wie das Leben von anderen verwüstet wird. Wir alle können uns aber auch sagen, wir versuchen etwas gegen das Unrecht zu tun. Und wenn wir erst einmal davon überzeugt sind, etwas verändern zu können, dann gelingt uns das auch.
Khans größtes Problem, die Finanzen. Die 123 Vertragsstaaten haben für 2022 ein Budget von rund 155 Millionen Euro bewilligt. Verglichen mit dem Geld, das nationalen Gerichten zur Verfügung steht, ist das extrem wenig. Und deren Ermittlungen beschränken sich in der Regel auf nur ein Land. So wie die UNO sind auch wir nur so stark, wie die Vertragsstaaten uns machen, sagt der 52-Jährige. Und setzt deshalb auf Priorisierung und auf Zusammenarbeit. Auch dafür ist die Ukraine ein gutes Beispiel. Die ICC-Anklagebehörde hat erstmals ein gemeinsames Ermittlerteam gegründet. Ein Joint Investigation Team, kurz JIT genannt. Zusammen mit der europäischen Justizbehörde Eurojust, der Ukraine, Polen, der Slowakei und den baltischen Staaten. Der ICC hat sein bisher größtes Ermittlerteam in die Ukraine entsandt. 42 Expertinnen und Experten, darunter Fachleute für Spurensicherung und Zeugenvernehmungen. Vor Ort sind neben den ICC-Experten inzwischen 13 weitere Ermittlerteams aktiv.
We're having an international conference in July.
Zur Koordinierung des Beweismaterials finde Mitte Juli eine internationale Konferenz in Den Haag statt. Wie er das alles durchhalte?
Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe eine Frau, die mich liebt, und Kinder. Ich habe Freunde und meinen Glauben. Mehr brauche ich nicht, um mich trotz der schweren Verantwortung, die ich trage, auch immer wieder entspannen zu können.
Der Brite Karim Khan, er ist Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Kerstin Schweighöfer hat mit ihm gesprochen. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Alles Gute und schönen Tag.